finde, es ist hervorragend, es ist etwas Besonderes, dass wir uns mit allem, mit allen unseren Anliegen an unseren Herrn wenden können, dass er Antwort gibt, dass er uns Hilfe bereitstellt, dass wir lernen dürfen, dass wir wachsen dürfen, reifen dürfen. Und da sind wir schon mitten im Thema für heute Morgen. Ich kann mich noch gut erinnern an den Gottesdienst mit euch im Juni. Da ging es ja um die Eroberung Jerichos. Könnt ihr euch sicher noch daran erinnern. Und wir hatten das dann auch übertragen auf Mauern, die eventuell in unserem Leben da sind, die das Miteinander behindern. Mauern, hinter denen wir uns auch verstecken, uns zurückziehen. Und diese Mauern, die uns dann auch eigentlich manchmal dazu verdammen, ja, die Einsamkeit mehr zu schätzen wie die Gemeinsamkeit. Aber Gott hat uns als Beziehungsmenschen geschaffen und wir sollten das Miteinander gestalten und deshalb müssen und dürfen die Mauern, hinter denen wir uns verstecken, fallen in unserem Leben. Wenn wir befreit sind in unserem Herzen und wir spüren mehr oder weniger eine innere Freiheit, auch Gemeinschaft zu gestalten, das Miteinander, wenn wir also befreit sind, auch aus Süchten heraus, viele berichten das ja auch aus ihrem Leben, dann haben wir Verantwortung mit dieser Freiheit. Und die Verantwortung, die uns aufgetragen ist, ist, dass wir zur Reife finden oder uns zur Reife entwickeln. Und da gibt es sehr starke Elemente, sehr starke Hinweise, Kriterien für die geistliche Reife eines Menschen im Wort Gottes. Wir wollen heute Morgen mal einsteigen. Es ist bei weitem nicht alles, was wir heute Morgen hören, was über die Reife zu sagen wäre. Es geht eigentlich um eine Prüfung, die im Mittelpunkt steht, nämlich die Opferprüfung. Und wir werden sehen, Prüfungen sind uns aufgetragen und wir müssen in ihnen bestehen. Und dadurch wird Reife in unserem Leben wachsen und zunehmen. Wir wollen mal einige Bibelverse uns anschauen, das erste Bild dazu schalten, die ich ausgesucht habe. Und wir können sie vorn mitlesen. Epheser 1, Vers 12. Wir, die wir einst als Erste auf Christus hoffen, dienen ihm zum Lob und seiner Herrlichkeit. Also Priorität Nummer 1 ist Christus in unserem Leben. Wir hoffen auf ihn und wir dienen ihm. Und dazu braucht man Qualität, Lebensqualität. Man braucht Reife, um Dienst gestalten zu können. Epheser 3, Vers 17. Der Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen und ihr seid in die Liebe oder in der Liebe gewurzelt und gegründet. Liebe zu leben durch den Christus bedeutet, dass wir Reife haben, dass wir Verständnis haben, wie funktioniert es zu lieben? Was sind die Akzente, die ich setzen muss im Miteinander, um auch dort die Liebe zu leben? Römer 8, Vers 29. Gott hat uns bestimmt dazu, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, denn er ist der Erste unter vielen Brüdern. Die Ähnlichkeit zu Jesus sollte uns auszeichnen. In dem, was er gelebt hat, ist er uns Vorbild. Es wird uns wiederholt gesagt, auch Paulus stellt sich hin als Vorbild für die Gemeinde, aber Christus ist ganz allgemein unser Vorbild, sowohl in dem, wie er gelebt hat, was er gewirkt hat, was er an Worten weitergesagt hat. All das dient eigentlich zu unserer Reife und wir sollen dem nachleben und er ist und bleibt das Vorbild. Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften oder die Gewachsenen. Sie haben geübte Sinne zu unterscheiden, was wirklich gut ist und was böse ist. Für böse könnte man hier auch eintragen oder übersetzen, was nachteilig und zum Schaden gereicht oder Schaden anrichtet. Das sollten wir vermeiden. Darüber wollen wir gar nicht groß grübeln, sondern wir sollen über das Gute wirken und geübte Sinne haben. Also da geht's hier richtig um eine Qualität im Blick, das Gute zu entdecken unter euch, im Miteinander. Und das soll eigentlich uns zur Speise dienen. Ja? Wir sollen das miteinander als Schwerpunkt auch erkennen und es aufnehmen. Gereifte Menschen nehmen feste Speise zu sich. Und der letzte Vers, Hebräer 6, Vers 1. Wir wollen die Anfänge des Christseins verlassen und uns zur Reife wenden. Also reif werden, wachsen. Das ist also hier dieses Anliegen. Natürlich könnte man jetzt noch einige andere Bibelverse ergänzen, aber wir lassen es mal dabei. Es geht mir um die Reife heute Morgen. Ihr kennt ja alle dieses Gesetz von Ursache und Wirkung. Es umgibt uns in unserem Alltag. Und Paulus betont auch dieses Gesetz im Galaterbrief und überträgt es auch auf ein geistliches Verhalten. Dort sagt er nämlich, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Saat ist die Ursache und Ernte ist also die Wirkung. Wenn wir nichts sehen, werden wir nichts ernten. Das ist jetzt auch ein Gesetz, was für den Bauer gilt, aber auch für unser Verhalten gilt. Ein Sprichwort sagt, wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt es heraus. Man könnte also auch sagen, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn dann werden wir auch gute Ergebnisse bekommen in unserem Leben. Also dieses Gesetz von Saat und Ernte wirkt unter uns. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Und in Hosea lesen wir, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Also hier geht es dann auch um eine negative Ernte. Und wer also Böses sät, wird auch Böses ernten. Aber Achtung, jetzt komme ich eigentlich zu dem wesentlichen Punkt. Oft denken wir auch so schlicht, wenn es um den Umgang mit unserem Gott geht. Also wir denken, Gott, ich tue Gutes, Ursache. Und du erfüllst jetzt alle meine Wünsche oder einige meiner Wünsche. Wirkung. Ich tue Gutes, ich verhalte mich positiv, entsprechend auch deinem Willen, gib mir Mühe. Und nun erwarte ich, dass du meine Wünsche erfüllst. Ich halte mich zu dir und erfahre nun deinen Schutz und deinen Segen. Man könnte jetzt schlussfolgern, negativ, dass ich eben die Beziehung zu dir vernachlässige. Und dann bleibt mein Leben segenslos, es misslingt vielleicht sogar und ich scheitere. Ursache und Wirkung. Und dieses menschlich simple Verhalten oder vielleicht auch logische Verhalten, das meinen wir, das funktioniert auch im Umgang mit Gott. Aber so geht Gott nicht mit uns um. Wir haben vorhin schon gehört, dass er gnädig ist und dass er sogar über Böse seine Sonne scheinen lässt, Gutes gibt und dass manchmal die, die besonders privilegiert sind im Reich Gottes, außergewöhnlichen Herausforderungen gegenübergestellt sind. Und das macht uns stutzig. Warum geht Gott nicht so mit Ursache und Wirkung nach uns oder mit uns um? Es ist sicher richtig, wir dürfen Gottes Hilfe erwarten, wir dürfen mit ihr rechnen und wir dürfen uns auch an ihn wenden, wenn es uns nicht gut geht. Und sicher, wer Gutes auch tut in seinem Leben, der darf auch damit rechnen, dass Gott ihn segnet und Gott das Gute auch vermehrt in seinem Leben. diese Zuversicht, sie sollte bei uns sein und sie gibt uns das Gefühl, Gott schützt uns, er ist auch der, der uns Geborgenheit schenkt. Wir wissen uns bewahrt an seiner Hand, an der Hand des Vaters, weil wir ihm vertrauen, Ursache, weil wir mit ihm rechnen, weil wir ihn bitten um Gutes und er lässt es uns auch zukommen. Wir dürfen das erwarten, gerade auch wenn wir in Not sind. Gebetserhörungen stärken auch unseren Glauben. Das ist alles richtig. Und doch diese Bibelverse, wir wollen mal das nächste Bild dazu halten oder das übernächste schon. Ja, das geht nochmal um Saat und Ernte. Und hier sehen wir ein anderes Ziel, was uns die Bibelverse auch ein Stück verdeutlichen. Nämlich, dass Gott mit unserem Leben das Ziel von Reife hat. Dass wir reif werden. Er will nicht zuallererst, dass wir glücklich leben. Er will auch nicht zuallererst, dass wir im Himmel ankommen, das Ziel erreichen. Sondern er hat ein Ziel darüber hinaus, dass wir reif werden als Persönlichkeiten. Und das hatten wir schon gelesen in Epheser 3, dass wir, beziehungsweise Römer 8 ist das, dass wir dem Ebenbild, dem Vorbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Dass also eine Umgestaltung, eine Veränderung in unserem Leben geschieht, durch Umstände, durch Gottes Hand, durch Gottes Segnungen in unserem Leben, eben hin zu diesem Ebenbild des Christus, hin zu seiner Reife, zu seiner Lebensqualität, zu dem, was er gestaltet hat und was auch an Abhängigkeit von seinem Vater gelebt hat. Dorthin will uns Gott bringen. Das ist sein eigentliches Ziel mit unserem Leben. Ich will uns mal dazu Epheser 4 lesen, die Verse 13 und folgende. Dort wird uns von Paulus gesagt, dass er verschiedene Dienste in die Gemeinde gegeben hat. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und so weiter. Und die sollen eins bewirken, nämlich die Zurüstung oder die Ausrüstung aller, die in der Gemeinde sind. Zu dem Werk des Dienstes. Und dass sie gemeinsam zur Erbauung leben. Also, dass sie sich gegenseitig stärken und trösten. Dass das Miteinander von diesem Grundton der Liebe geprägt ist. Füreinander denken, füreinander beten, miteinander auf dem Weg sein zur Erbauung der gesamten Gemeinde. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Da steht nicht zur Einheit in der Erkenntnis, zur Einheit in der Lehre, sondern zu einem Level des Glaubens, einer Glaubensqualität. Und wenn die Glaubensqualität in einer Gemeinde steigt oder sogar eine große Einheit darin ist, die Einheitselemente werden ja vorher aufgezählt, da steht es ja, dass wir eins sein sollen, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der euch berufen hat zu einer Hoffnung, ein Geist, ein Leib, Einheitselemente. Der Glaube hat diese Elemente nicht nur im Herzen, sondern erlebt sie. Einheit im Glauben heißt, auf diese Elemente kann ich zurückgreifen, ich kann sie gestalten, ich liebe den Herrn über alles, ich vertraue ihm wirklich und nicht nur ich allein, sondern das Glaubenslevel oder die Glaubensqualität einer Gemeinde wird getragen von jedem Einzelnen und seinem Glauben und seiner Erwartung auch an den Christus. Dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur Christuserkenntnis, ist stark in der Gemeinde. Da ist er der Mittelpunkt, da ist er der Zentrale. Ihn beten wir an, ihn verehren wir. Der Christus ist großartig. Dass wir alle hingelangen zur Kenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, man könnte auch sagen Frauensreife hier, ja, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Also da geht's immer weiter. In die Fülle des Christus hinein sollen wir wachsen. Wir sollen Männer sein, Frauen des Glaubens sein, der Liebe. Und es gibt verschiedenste Herausforderungen, die Wahrheit, die Liebe, der Glaube, der Umgang mit Finanzen, Beziehungen zu leben, das alles benötigt eine Reife in unserem Leben. Und wir sollten nicht stehen bleiben bei dem Erkennen, da ist Mangel und ich kann es nicht umsetzen, mir gelingt es nicht. Da sind Blockaden in mir, da sind Mauern, die müssen niedergerissen werden, Herr. Und ich bringe dir mein Herz. Ich will reif werden, ich will Verständnis haben, ich will für andere leben. Dass wir alle hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns die Wahrheit bekennen, die Liebe leben und so weiter und so fort. Es gibt hier noch mehrere starke Akzente auch. Reife. Gottes Ziel mit uns ist also diese Reife. Wir kennen diese Herausforderung, dass wir mit unserem Auto alle 2 Jahre zum TÜV fahren müssen. Ne? Und ihr wisst, es ist notwendig, man fährt sicher, wenn man TÜV geprüft ist mit seinem Auto. Da werden die Bremsen überprüft, da werden die Stoßdämpfer und manchmal auch das Motoröl gewechselt und so weiter und so fort. Funktioniert noch alles, wir verlassen uns auf den TÜV. Aber dass wir mit Sicherheit fahren, ist nicht selbstverständlich. Und da müssen wir in die Werkstatt. Und dass Reife in unserem Leben kommt. Und wir mit Sicherheit fahren und uns verhalten im Reich Gottes mit Qualität. Dazu ist TÜV nötig, Prüfung nötig. Und wir werden geprüft werden. Und es gibt Herausforderungen und ich möchte es mal so sagen, Gott setzt in unser Leben Prüfungen, Herausforderungen, die können wir nicht umgehen. Die kommen zu uns und sie kommen mächtig und sie kommen überraschend vielleicht auch. Und sie kommen und versetzen uns in Unruhe. TÜV, Prüfung. Wir werden auf Herz und Nieren geprüft, will ich es mal so sagen. Aber nicht, damit wir darin umkommen und damit wir darin klagen und uns bedauern und selbst mit Leid zerfließen. Nein, Gott setzt diese Dinge, damit wir wachsen, damit wir uns in ihnen bewähren, standfest bleiben und sagen, jetzt gerade, dennoch halte ich fest an dir und dennoch rechne ich mit dir und dennoch lebe ich jetzt die Liebe. Petrus sagt, das Gold wird geläutert im Feuer. Hier haben wir's. So muss die Einheit eures Glaubens geprüft werden. Oder nicht die Einheit, sondern die Echtheit. Ja? Muss die Echtheit eures Glaubens geprüft werden. Wie das Gold im Feuer gereinigt wird. Ja? So prüft Gott, wie echt wir sind. Und das kommt in den Herausforderungen zum Vorschein. Gott weiß ja, was in uns vorgeht. Aber wir sind manchmal, wir haben es gesungen in diesem Lied, ja, mit einem blinden Fleck ausgerüstet. Oder wir sehen wie heißt dieser Winkel beim Fahren? Der tote Winkel, ja. Wir sehen im toten Winkel nicht die Gefahr, die droht. Mir ist das schon passiert beim Autofahren, dass ich den toten Winkel nicht beachtet habe und wollte nach links ausscheren und bin erschrocken, als einer vorbeisauste bei mir. Er war im toten Winkel. Und manchmal schaue ich mich jetzt richtig über meine Schulter zurück, um mich noch zu vergewissern, ist die Straße wirklich frei oder setzt einer zur Überholung an. Also der tote Winkel. Es gibt Dinge, die nehmen wir nicht wahr. Und Gott prüft uns und plötzlich sehen wir klarer, sehen wir in seinem Licht deutlicher. wie es um uns steht. Gott prüft uns, um uns zu zeigen, wie es um uns steht. Malachi 3,3. Gott wird uns reinigen, wie man das Silber schmelzt. Und so wird ein Priester gereinigt und geläutert wie das Gold und das Silber, sodass er ein Mann ist, der sein Opfer bringt in Gerechtigkeit. Der Priester im Alten Testament hatte besondere geistliche Verantwortung und er wurde auch von Gott geprüft, um ein Opfer zu bringen in Gerechtigkeit. Er musste ja auch für sich selber opfern, weil er eben doch nicht so gerecht war, wie es Gott eigentlich haben wollte. Und somit ist es also im Alten Testament schon so und im Neuen Testament auch, wir sind Priester Gottes, Könige und Priester. Und von daher gilt es also in den Beruf, in den Prüfungen sich zu bewähren. Was passiert mit uns, wenn Gott sein Feuer der Prüfungen entfacht in unserem Leben? Manchmal haben wir Angst davor, ja? Wow. Und wir hören so vieles, was ja auch über Menschen kommen kann. Plötzlich. Auch über Christen. Und wir sind erschrocken, ja? Und meinen, oh Herr, bewahre uns davor. Manchmal bewahrt uns auch der Herr, weil es uns überfordern würde. Aber manches mutet er uns sehr intensiv zu. Und wir sind dann hineingestellt und dann gilt es, sich zu bewähren. Was passiert mit uns, wenn Gott sein Feuer anlegt in unserem Leben? Gebete werden nicht erhört. Die Krankheit schreitet voran. Die Probleme in der Familie nehmen zu. Gerät dann mein Gottesbild außer oder aus den Fugen? Und zweifle ich jetzt an seiner Liebe? Wenn Gott mir etwas verweigert, dann hat er etwas Höheres im Blick, das Ziel, dass wir zur Reife kommen, dass unser Leben reif wird. Gott gestaltet die Umstände, die Beziehungen, den Alltag unseres Lebens, nicht damit es uns gut geht, sondern dass wir zur Reife gelangen. Und da gibt es Verpflichtungen, in die wir hineingestellt sind, wo wir meinen, oh, das werde ich gar nicht schaffen. Am Anfang ist es Kindererziehung, das sind Verpflichtungen, da muss man sich bilden, da braucht man eine gewisse Kraft als Mutter und Vater, um ihnen ein Gegenüber zu sein, in ihrer Entwicklung ihnen zu helfen. In der qualitätsvollen Jugendzeit, da sind wir im Beruf hineingestellt und im Alter geht es darum, die Eltern zu pflegen. Und da kommen Herausforderungen auf uns zu, ja? Und wir diskutieren, wir sprechen darüber, meine Karin und ich. Ja? Da ist ihre Mutter und ihr Vater ganz verschiedene Herausforderungen, denen wir gewachsen sein müssen. Stöhnen wir darunter? Nehmen wir es an? Können wir sie lieben? Gestern habe ich einen kleinen Film gesehen, man könnte sagen, mehr so ein Musikstück mit untergelegter Schrift. Ja? Und da ging es darum, dass ja die Eltern die ganze Liebe in dich als Kind hinein investiert haben. Und dann stand diese Frage auf diesem Film. Wie viel Liebe bist du in der Lage zurückzugeben an deine alten Eltern, wenn du gerade in der Mitte des Lebens bist? Ne? Wie viel Liebe kannst du dann zurückgeben? Wie viel Reife, wie viel Qualität ist da gewachsen? Wenn ich meine Mutter im Pflegeheim besuche, liegt neben ihr eine Frau. Eine ganz andere Situation, die ist Atheistin. Ne? Meine Mutter ist Christin und ich stand vor der Herausforderung. Bete ich jetzt für meine Mutter? Segne ich sie? Ich tue es jedes Mal. Und es ist also interessant, wie diese Atheistin dann auch hinterher sagt, vielen Dank für ihr Gebet. Und wie sie anfängt, sich zu öffnen, dann läuft der Evangeliumsrundfunk. Meine Mutter hört, Schwiegermutter ist es ja, die hört die Lieder im Evangeliumsrundfunk und ihre Nachbarin hört sie mit. Knicken wir ein vor den Umständen, in die wir hineingestellt sind? Oder sagen wir, nein, Herr, ich will diese Herausforderung bestehen, ich will in ihr wachsen und ich habe einen Auftrag. Natürlich wissen Sie alle im Pflegeheim, dass ich Pastor bin. Ne? Das ist noch eine viel größere Verantwortung. Ja, schon wenn ich reinkomme in dieses Heim, dann nicken Sie und grüßen Sie, weil Sie wissen, im Gottesdienst, ja, nicht alle sind im Gottesdienst, aber viele sind im Gottesdienst, das ist doch der Pastor von der Elim-Gemeinde. Manche fragen Sie ja auch noch, wo kommen Sie denn, aus welcher Gemeinde kommen Sie denn? Dann muss ich es Ihnen erklären, Elim ist ja was Besonderes auch. Ja. Ich hoffe, ihr steht auch zu eurer Qualität, die ihr habt als Elim-Gemeinde. Reife, Reife. Herr, wir wollen in den Herausforderungen stehen und wir möchten uns bewähren. Nicht das Gute, Angenehme, das Bequeme, sondern das Vollkommene will Gott mit unserem Leben und gestaltet er an unserem Leben. Deine Gedanken sind höher wie unsere, aber es sind Gedanken der Liebe. Es sind Gedanken, die letzten Endes in uns diese Qualität hervorrufen sollen, die Qualität der Reife. Und wir müssen dem zustimmen. Beten wir darum, Herr, lass mein Leben reif werden. Wow, dann kommen die Herausforderungen. Ne? Herr, ich will reif werden. Ich will so leben, wie du auch gelebt hast. Von Abraham lernen wir. Nächstes Bild. Ja, der Abraham. Wie sein Herz schlägt in den Prüfungen, so sollte auch unser Herz schlagen. Gott gab ihm eine Verheißung. Er war 75 Jahre alt. Ja, du sollst ausziehen aus deinem Land Ur in Chaldea und du sollst nach Kanaan ziehen. Er wusste noch nicht, wie es um dieses Land bestellt ist. Aber ich habe für dich eine Verheißung. Ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und du sollst ein Segen sein. Mit 75 Jahren bekommt er diese Zusage Gottes und er begegnet Gott und sein Herz wird weit unter der Gottesbegegnung. Ich muss jetzt schnell machen, die Zeit eilt. Jetzt muss er 25 Jahre warten. Geduld und Glauben. 25 Jahre wartet er auf den Isaak. Sie haben es nicht ganz geschafft, nach 11 Jahren kam der Ismael, ihr wisst um diese ganzen Zusammenhänge. Dann musste er nochmal 14 Jahre warten. Und dann erfüllte sich die Verheißung. Gott hat sich dazu gestellt. Das, was Gott verspricht, das hält er. Und dann kam diese Gabe der Isaak. Wir sehen es hiervon. Und Abraham erfährt, Gott ist treu. Und er liebt den Isaak über alles. Er liebt ihn über alles. Und jetzt kommt diese zweite Prüfung. Die erste war Geduld, Glaube. Der Hebräerbrief knüpft daran an, durch Geduld und Glaube werdet ihr die Verheißung ererben. Ihr werdet sie regelrecht an euch ziehen. Ja? Ihr werdet zu einem Magnet, wo sich die Verheißungen Gottes erfüllen. Und jetzt kommt die zweite Prüfung. Ich nenne sie mal die Opferprüfung. Wenn wir das nächste Bild uns anschauen. 1. Mose, ich lese uns Kapitel 22, und Gott prüfte Abraham und er sprach, nimm deinen Sohn, den du lieb hast, Isaak, und zieh aus Moria und opfere ihn als Brandopfer. Und Abraham stand früh am Morgen auf, sattelte den Esel, nahm zwei Knechte und seinen Sohn. Er spaltete Holz und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Vers 10, und Gott streckte seine Hand aus. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu töten. Da rief der Engel des Herrn, Abraham, töte deinen Sohn nicht, denn jetzt habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn mir nicht verweigert hast. Und Abraham sah einen Witter hinter sich im Gebüsch und er opferte ihn als Brandopfer. Und dieses Bild haben wir hier. Steht mit seinem Isaak und lobt Gott. Die Bedeutung dieser Prüfung ist, wir wollen es mal auf uns übertragen, ja? Etwas uns sehr naheliegendes, etwas für uns Wertvolles, es loszulassen, es freizugeben oder Gott zu übergeben. Was ist uns besonders wertvoll? Unser Ehepartner, die Familie, unser Arbeitsplatz, die Karriere, unser Besitz. Was ist uns besonders wertvoll? Ah, bei Abraham war es der Isaak. Ja? Hat gewartet 25 Jahre auf diesen Jungen. Und nun sagt Gott, okay, du hast ihn lieb. Ja? Wen hast du lieber? Mich oder deinen Sohn Isaak? Die Opferprüfung. Also Gott mutet dem allerlei zu. Ja? Und Abraham wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Er glaubte, eventuell könnte Gott ihn ja aus den Toten auferwecken. Aber wusste es nicht. Gott bittet uns, dass wir uns trennen von etwas, was wir sehr schätzen, was wir ehren. Manchmal ist es sogar ein Ballast schon für uns geworden, vielleicht sogar eine Sucht, wo wir spüren, das ist eigentlich etwas, was uns nach unten zieht. Aber manchmal ist es uns auch etwas Wertvolles. Es muss nicht unbedingt groß und teuer sein, aber es ist uns wertvoll. Und dann sagt Gott, bist du bereit, es loszulassen, es mir zu geben? Bin ich dir wichtiger als das, was dir auf dem Herzen liegt, was dabei ist, dein Herz in Beschlag zu nehmen? Wir müssen das letzte Bild uns noch anschauen. Warum tut Gott so etwas? Warum möchte er, dass wir in dieser Prüfung bestehen? Es gibt 4 Gründe dafür. Gott tut es, diese Opferprüfung, weil er uns im Geist seines Reiches, des Königreiches, bewahren möchte. Das Reich Gottes, es sagten wir uns schon, es basiert auf Liebe, auf Großzügigkeit, auf Anbetung Gottes. Und Gott liebt uns so sehr, dass er ja alles gegeben hat. Seinen Sohn, ne, hat er geopfert, hat seinen Geist gegeben. Und letzten Endes, auch jeder ungläubige Mensch ist von Gott gehaucht. Er hat Geist bekommen, ne? Verstand, Vernunft. Er hat, wie soll ich sagen, die Zulassung bekommen zu leben. Aber wenn du die Zulassung hast, musst du dich trotzdem im Straßenverkehr bewähren, ne? Und kannst nicht einfach so fahren, wie du möchtest. Du hast die Zulassung, musst dich trotzdem qualitätsvoll verhalten, um nicht Unfälle zu bauen. Gott hat jedem Menschen Geist eingehaucht und ihm die Zulassung zum Leben gegeben. Und jeder Mensch darf sich bewähren, sollte sich bewähren. Und kommt ja diese Gnade noch zu uns, dass wir den Heiligen Geist haben. Ne? Zu unserem menschlichen Geist kommt der Heilige Geist. Und das ist nochmal ein Qualitätsschub. Ja? Aber er ist uns gegeben, damit wir Reife entwickeln in unserem Leben. Und viele verstehen es nicht. Sie sagen, ich war doch treu und ich habe doch auch mitgebetet. Und warum kommt jetzt diese Prüfung? Oh, das ist ja unmöglich, wie Gott mit mir umgeht. Ich habe doch alles gegeben. Ja, gerade weil du alles gegeben hast und weil du Gott liebst, wird er dich prüfen und wird Dinge zulassen und Dinge geschehen. Warum? Dass du dich bewährst darin und reif wirst, Qualität gewinnst. Ananias und Sapphira, ja, wir haben das Vorbild gesehen von Barnabas, der alles gegeben hatte. Und dann sagten sie, okay, dem wollen wir nacheifern. Und dann haben sie doch ein bisschen abgezweigt für sich, weil sie nicht so viel Vertrauen hatten wie er. Und dann kam es doch zur Lüge, als sie Gott etwas als Opfer gebracht haben. Ist das alles? Es ist eine Herausforderung, ja? Eine Opferprüfung. Ist das alles? Oder hältst du noch was zurück? Gibst du alles? Gehört dein Herz ganz dem Herrn? Oder hältst du noch etwas zurück? Eine Opferprüfung. Und Ananias und Sapphira haben sie nicht bestanden. Das Feuer kam über ihr Leben. Es ist ein roter Faden im Reich Gottes. Weil Gott uns liebt und weil er selber alles gegeben hat, will er auch ganz dein Herz haben. Zweitens, die Opferprüfung bewirkt, dass wir Gott neu den Vorrang in unserem Leben geben. Ich hatte es schon angedeutet, viele Besitztümer, Karrierestreben, Freundschaften können den Spitzenplatz in unserem Leben einnehmen, dem allein Gott zusteht oder der allein Gott zusteht. Der ersehnte, fröhliche Isaak war ein großes Glück für den Abraham. Und seine Zuneigung zu dem Isaak füllte sein Herz mehr und mehr. Und er bewirkte den Spitzenplatz im Leben des Abraham. Ich will es mal so zeichnen. Ja. Ich denke, dass es nicht ganz so war. Gott war ihm schon so tief begegnet, ja, dass wir das alles relativ sehen müssen. Aber Gott prüft, ja. Gott prüft das Herz des Abraham und testet ihn. Liebst du den Jungen mehr als mich, Abraham? Und Gott nimmt ja den Isaak nicht weg. Es geht ihm vielmehr darum, und das ist auch in unserem Leben so, ja, dass wir loslassen, dass wir rausgeben, dass wir eine Balance in unserem Leben haben, ja, von dem, was uns anvertraut ist, es recht zu verwalten oder dann eben auch Gott zu vertrauen und loszulassen. Und wir müssen einmal alles loslassen, ja. Es fällt vielen Menschen schwer zu sterben. Warum? Weil sie nicht loslassen können. Es gibt diese Phase auch, dann meistens kommt jeder Sterbende auch nochmal zur Ruhe und zum Frieden, wenn er losgelassen hat. Wir kommen auch zum Frieden im Umgang mit unserem Verstorbenen, ja, wenn wir sie loslassen. Es ist natürlich noch eine Qualität, wenn sie dazu kommt, dass jemand im Glauben gestorben ist, fällt das Loslassen leichter, weil wir wissen, es gibt ein Wiedersehen. Ne? Aber prinzipiell müssen wir unser Leben gestalten und es zur Reife führen. Auch durch solche Prüfungen, wenn der Partner, der Lebenspartner, unser vertrauter Ehepartner von unserer Seite genommen wird. Ja? Und ich will jetzt nicht den Mund zu voll nehmen. Ne? Diese Prüfung steht mir noch bevor. Oder ich weiß nicht, vielleicht ruft mich auch der Herr eher noch wie meine Frau. Ja? Manchmal wünschen wir Männer uns das ja, weil wir auch sagen, die Frauen kommen besser zurecht als wie wir Männer, wenn man allein leben muss. Steffen, ich weiß nicht, ob du das so bestätigen würdest. Ja, aber alles letzten Endes dient doch dazu. Warum mutet uns das Gott zu? Dass wir Reife anziehen. Übrigens, das ist das Dritte. Anbeten heißt opfern. Der Abraham sagt diesen beiden Knechten, die er zurücklässt, ich nehme nur noch den Isaak mit, das Holz, ja, den Esel vielleicht, und ich gehe hin, um anzubeten. Und ich werde wiederkommen. Der Glaube des Abrahams in der Prüfung, er wusste nicht, wie es ausgeht, war doch, Mensch, Gott, wenn du mir den Isaak schon nimmst, dann rechne ich damit, dass er von den Toten aufersteht. Wie das auch immer geschehen soll, es war bis jetzt noch nicht bezeugt. Im Alten Testament lesen wir noch von keiner Totenauferweckung. Aber Abraham rechnete damit und war auch im Glauben. Und vor allem sagte er auch, ja, ich spüre hier, dass Gott alles möchte von mir. Das Wertvollste, was er mir geschenkt hat. Und ich gebe es ihm wieder zurück. Ich lasse es los in seiner Gegenwart. Und Abraham anerkannte, dass Gott über allem steht und dass ihm alles gehört. Auch über seinen Plänen der Lebensgestaltung, über seine Zukunft entscheidet Gott. Das ist Anbetung. Ja. Lass alles los. Er bekommt ja seinen Isaak wieder. Ja. Aber er ist jetzt in einem ganz anderen Verhältnis zu seinem Isaak. Ja. Gott hat sein Herz gewogen, hat sein Herz geprüft und hat sein Herz gewonnen. Und die Einstellung zu dem Isaak ist nach dieser Opferung ein ganz anderer wie vor ihr. Er ist frei. Und er konnte sich vielleicht jetzt gerade auch aus dieser Freiheit, dass er sich vor Gott bewährt hat, seinem Isaak noch viel intensiver zuwenden und noch viel mehr Vater sein. Und die Dinge noch mehr schätzen, auch den Isaak noch mehr schätzen, die Opferprüfung. Und das Vierte, die Opferprüfung hilft uns, uns auf die Ewigkeit auszurichten. Wir werden einmal nichts mitnehmen können. Ne? Das Leben ist wie ein Dunst, das vergeht sehr schnell, lesen wir alles. Gott will uns hineinführen in dieses Ziel der Vollendung. Und wir werden alles zurücklassen müssen, was wir hier an Besitz hatten. 1. Timotheus 6, 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Außer das qualitätsvolle Leben. Die Reife, das, was wir hier an Charakter haben. Ich bin überzeugt, dass Gott noch manches hinzufügen wird, weil wir nicht zur Vollkommenheit kommen. Ja? Zur Vollkommenheit des Lebens des Christus. Er wird noch manches dazufügen, aber es ist so wichtig, dass wir sagen, ich will reif werden und ich möchte Gold, Silber und Edelsteine bauen auf dem Fundament, was du, Christus, gelegt hast. Gott wird unser Herz prüfen und die Hölle, sie hasst Menschen, die Gott über alles lieben. Und die Dämonen werden ihr Werk nicht ausrichten können, ne, in unserem Leben. Wenn sie sehen, unser Herz ist besetzt, wovon? Von der Liebe zu Gott, von dem Heiligen Geist. Und es gibt nur diesen Schutzraum, ne, wo Gott wirklich sich auch ganz zu uns stellt. Das bedeutet nicht, dass wir immer Erfolg haben im Leben, ne. Aber Gott stellt sich ganz zu uns und wir haben vielleicht tiefen Frieden in der Erfolglosigkeit und in der Krankheit, ja, wo andere sich zerreiben und zermürben. Dann haben wir tiefen Frieden, weil wir spüren, Gott stellt sich zu uns, weil wir ihn über alles lieben. Amen.